nach Bethanien zu gelangen. Doch die Frage ist, warum tat er das? Es klingt doch so unglaublich herzlos, oder? Das hätte ich nicht von Jesus erwartet. Warum? Es gibt einen Erklärungsversuch, warum Jesus das tat, nochmal wartete. Eine Erklärung dafür könnte sein, ein jüdischer Aberglaube jener Tage. Der besagte, dass eine Seele 3 Tage lang in der Nähe des Grabes blieb, in der Hoffnung, zum Körper zurückzukehren. Das war so im Denken der Leute drinne. Und vermutlich kannte Jesus das. Und deswegen wurde akzeptiert, dass erst nach 4 Tagen die Situation absolut hoffnungslos war. 3 Tage hoffte man und bangte man und betete man vielleicht auch, Gott, lass die Seele wieder zurückkehren in den Körper. Aber an Tag 4 wusste man, okay, keine Chance. Das ist jetzt wirklich endgültig. Wenn wir hier im Westen Beerdigungen durchführen, ich durfte auch schon ein paar durchführen, dann achten wir in der Regel darauf, dass es still und möglichst andächtig geschieht, oder? Manchmal werden dann Sätze auf Karten geschrieben oder auch bei den Beerdigungen gesagt, wie es wird darum gebeten, von Trauerbekundungen abzusehen. Die Familie ist einfach mitgenommen und möchte das gerade nicht. Sie möchte ihre Ruhe haben, um das zu verarbeiten, was sie gerade erlebt. Vollkommen in Ordnung. Und zudem dauern die Beerdigungen bei uns oft kaum länger als 1 Stunde. Oft gibt es ein Treffen danach, aber auch nicht immer. Im Orient wurden Beerdigungen ganz, ganz anders gefeiert, durchgeführt. In diesen Kulturen sahen es viele Leute als ihre Pflicht an, zu einer Beerdigung zu gehen, und es wurde laut und tagelang getrauert. Man rief laut, man seufzte laut, man trauerte laut. Manchmal wurden sogar sogenannte Klageweiber bestellt. Frauen, die kommen sollten auf die Beerdigung, um laut und herzzerreißend die Trauer anzustimmen. Das war ihre Aufgabe. Und das erklärt uns, warum auch noch 4 Tage nach der Beerdigung von Lazarus eine große Menschenmenge anwesend war. Wir haben es gerade gelesen. Es wurde als eine wichtige Verpflichtung angesehen, sich denen anzuschließen, die um den Tod eines Verwandten trauerten. Verwandte kamen, Freunde kamen, Nachbarn kamen, Bekannte kamen. Und auch Leute aus der Stadt, die den Betroffenen vielleicht auch nur flüchtig kannten, sie kamen, um mitzutrauern und die Angehörigen zu trösten. Martha hörte davon, dass Jesus sich nun endlich auf den Weg gemacht hatte. Sie hörte, Jesus kommt der Stadt näher und sie entschied sich, ihm entgegenzugehen. Jesus war also noch nicht in Bethanien, auf dem Weg ging sie ihm entgegen. Und sie begrüßt ihn mit den Worten, die wir eben gelesen haben. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Hört ihr die Enttäuschung in ihrer Stimme? Sie äußerte ehrlich ihre Enttäuschung über die späte Ankunft von Jesus. Sie glaubte, dass Jesus in der Lage war, ihren Bruder zu heilen, während er krank war und noch lebte. Sagt Jesus, wir hätten die Möglichkeit gehabt, wärst du früher gekommen. Mann, wie oft hast du Menschen geheilt? Du sprichst ein Wort oder eine Berührung von dir, hat gereicht und Menschen wurden gesund. Du hättest es bei meinem Bruder genauso tun können. Aber du bist zu spät. Jetzt ist er tot. Sie scheint keine Hoffnung zu haben, dass Jesus jetzt noch hätte irgendetwas für ihren Bruder tun können. Und dabei übersah sie folgende Wahrheit über Jesus. In Jesu Gegenwart ist der Tod nicht stärker als Krankheit. Für sie gab es eine klare Abstufung. Krankheit, klar, da kann man noch was machen. Aber Tod ist so final, da kann keiner was machen. In Jesu Gegenwart gibt es da keinen Unterschied, denn ihm ist alles möglich. Martha betrachtete den Tod als das Unbesiegbare. Mit Krankheit können die Menschen noch ringen und kämpfen und sie auch manchmal überwinden. Ich denke, wir alle kennen so Geschichten, oder? Aber in der Gegenwart des Todes und zudem 4 Tage nach dem Tod ist man doch hilflos, oder nicht? Trotz ihrer Enttäuschung und ihrer Hoffnungslosigkeit tat Martha etwas Bemerkenswertes, woran wir uns ein Beispiel nehmen können. Wir müssen sehen, sie war enttäuscht, sie war voller Trauer, sie verlor gerade erst ihren Bruder. Sie sagte Jesus, dass sie ihm trotz dieser Enttäuschung immer noch vertrauen würde. Was für ein tiefer Glaube in die Person Jesu, den sie hier beweist, oder? Und Jesus antwortet ihr. Jesus sagt ihr, Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Martha verstand diese Worte so, dass ihr Bruder Lazarus am letzten Tag mit allen gerechten Menschen auferstehen wird. Die Auferstehung der Gerechten, die irgendwann später so kommen wird. Und es ist offensichtlich, oder? Dass sie wenig Trost aus der Tatsache einer fernen und allgemeinen Auferstehung irgendwann schöpfte. Doch das war auch gar nicht das, was Jesus meinte. Und dann sagt er diese bekannten Worte, um die es uns heute geht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich will nur mal ganz kurz festhalten: Jesus behauptete hier nicht, die Auferstehung und das Leben zu haben. Im Sinne von, ich besitze es. Oder Geheimnisse über die Auferstehung und das Leben zu verstehen und das anderen sagen zu können, sie lehren zu können. Nein, stattdessen sagte er, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Er personifiziert diese Dinge. Jesus zu kennen bedeutet Auferstehung und das Leben zu kennen. Jesus zu haben bedeutet die Auferstehung und das Leben zu haben. Getrennt von ihm gibt es beides nicht. Und da stellt sich doch die Frage, wie kann dieser von den Juden verfolgte Wanderprediger so etwas von sich selbst behaupten? Das grenzt doch an Größenwahn, oder? Du bist doch auch irgendwie nur ein Mensch, Jesus. Wie kannst du behaupten, die Auferstehung und das Leben zu sein? Zudem, wer weiß, wie lange dein Leben noch dauert? Die Juden haben dich auf dem Schirm, dein Todesurteil ist gesprochen. Vor 2 Tagen... an Karfreitag machten wir uns das Leiden und das Sterben Jesu neu bewusst. Er wurde gekreuzigt, er wurde in Leinentücher gewickelt und in ein Felsgrab gelegt. Und das, was dann geschah, ist entscheidend und gibt uns erst den Grund für das Osterfest. Auch davon berichtet Johannes in seinem Evangelium. Laut Johannes ging Maria aus Magdala, also eine andere Maria, Maria aus Magdala, nach der Kreuzigung Jesu früh am Sonntagmorgen zum Grab und sah, dass der große und schwere Stein, der davor gerollt war, sich nicht mehr an seiner ursprünglichen Stelle befand. Hä? Ein dicker, schwerer Stein. Du brauchst einige starke Männer, um den zu bewegen. Er wurde vors Grab geschoben, dass niemand ran kann und Jesus nicht raus kann. Und jetzt ist der Stein verschoben. Er verschließt den Eingang nicht mehr. Er wurde zur Seite gerollt, der Eingang stand offen. Was tut Maria Magdalena? Sie erschrickt. Und ihre erste Reaktion ist, oh nein, ich muss schnell zu den Jüngern, ich muss ihnen davon erzählen. Und sie läuft los, sie erzählt es den Jüngern. Und 2 von ihnen, Petrus und Johannes, entscheiden sich, oh Mann, das muss ich mit eigenen Augen sehen. Das kann ich nicht glauben. Das stimmt doch irgendetwas nicht. Und sie machen sich auf den Weg und laufen los zum Grab. Und an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ihr die Stelle kennt, muss ich immer wieder schmunzeln. Über Johannes. An dieser Stelle in der Bibel hält Johannes eine Sache für ein wichtiges Detail. Er schreibt in seinem Evangelium auf, also er schreibt von sich, Petrus und er sind losgelaufen, und er schreibt von sich, dass er schneller laufen konnte als Petrus. Was für ein Angeber, oder? In deinem Evangelium, ich war schneller. Hey, auch die Jünger waren bloß Menschen. Doch am Grab angekommen, verlässt ihn der Mut ein wenig und Petrus, obwohl er als Zweiter angekommen war, betrat als Erster das Grab und sieht an der Stelle, wo Jesus hingelegt wurde, nur noch die Leinentücher. Doch Jesus ist nicht mehr da. Was ist da geschehen? Sie waren doch Augenzeugen seiner Kreuzigung. Sie haben seinen Leidensweg miterlebt, standen am Rand, haben es gesehen, wie er den Querbalken des Kreuzes nach Golgatha schleppen musste, wie die Römer ihm die dicken Nägel durch die Hände und durch die Füße trieben und er aufgerichtet wurde. Sie waren dabei, als ihm die Seite durchstochen wurde, um zu überprüfen, ob er denn schon tot war. Sie waren dabei, als er gesalbt wurde, in Leinentücher gewickelt und ins Grab gelegt wurde. Sie waren dabei, als der Stein dahin gerollt wurde und jetzt soll er nicht mehr da sein? Was ist hier geschehen? Petrus geht als Erster rein, er sieht das, versteht die Welt nicht mehr. Dann traut sich auch Johannes, geht rein, sieht die Stelle, versteht nicht, was da los ist. Die beiden sind so ratlos, gucken sich an und gehen wieder zurück. Aber eine Person bleibt an dem Grab, Maria Magdalena. Von Trauer erfüllt ist sie da jetzt alleine und sie schaut auch in die Kammer. Als sie das erste Mal hinkam, hat sie sich nicht getraut. Das offene Grab hat ihr gereicht, sie war erschrocken und lief zu den Jüngern. Aber jetzt geht auch sie hinein und sie sieht dort etwas anderes. Sie sieht dort zwei weiß gekleidete Engel an der Stelle sitzen, wo der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Einer saß am Kopfende und der andere am Fußende. Und dann wird sie angesprochen von den Engeln, das will ich uns lesen. Johannes 20, warum weinst du, fragten die Engel sie. Weil sie meinen Herrn weggenommen haben, erwiderte sie. Und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie geht davon aus, sein lebloser Körper liegt irgendwo anders. Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum weinst du, fragte Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, er sei der Gärtner. Sagt mal alle, der Gärtner war's. Der Gärtner war's. Herr, sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast, dann gehe ich ihn holen. Und allein an dieser Stelle, welche Verzweiflung spricht da aus ihr heraus, oder? Eine Frau will einen Körper nehmen und alleine irgendwo hinbringen. Maria, sagte Jesus. Sie drehte sich um zu ihm und rief aus, Meister. Und in diesem Moment versteht sie. Der Tod konnte Jesus nicht festhalten. Er musste ihn freilassen. Weil Jesus, der Herr, über Leben und Tod ist, kann irgendjemand Amen dazu sagen. Jesus starb einen echten, einen leiblichen Tod. Das war sehr gut. Jesus starb einen echten, einen leiblichen Tod und er stand zu neuem und unauslöschlichem Leben wieder auf. Paulus schreibt über die Auferstehung, die alle erwartet, die Jesus nachfolgen, und er greift Jesu Sieg über den Tod in so kraftvollen Worten auf, wenn er Folgendes schreibt im 1. Korintherbrief, Kapitel 15. Er sagt, Tod, er spricht den Tod an und sagt, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Denn die Sünde ist der Stachel, der zum Tod führt, und das Gesetz verleiht der Sünde ihre Kraft. Wir danken Gott, der uns durch Jesus Christus, unseren Herrn, den Sieg über die Sünde und den Tod gibt. Weil Jesus als einziger Mensch in den Tod ging und die Sündenlast der gesamten Welt auf seinen Schultern trug und diese Sündenlast im Tod ließ, selbst vom Tod wiederkehrte und nicht wieder starb, sondern ewig lebt, besiegte er die Macht des Todes ein für alle Mal. Das, ihr Lieben, ist der Grund, warum er angesichts des Todes bereits in der Geschichte von Lazarus behaupten konnte, die Auferstehung und das Leben zu sein. Durch seinen Tod und seine Auferstehung erbrachte er den ultimativen Beweis, dass er von Gott gesandt und sogar Gott selbst war. Denn kein Mensch hat die Macht über den Tod als Gott allein. In der Geschichte mit Lazarus zeigte er uns eine erste Kraftdemonstration dieses Sieges über den Tod. Nach dem Gespräch mit Martha, ihr erinnert euch, sie kam ihm entgegen. Jesus war noch nicht in Bethanien angekommen. Sie kam ihm entgegen und sagte, Jesus, wärst du nur früher gekommen? Wir hätten noch was tun können, du hättest was tun können. Nach dem Gespräch mit Martha spricht er auch mit der anderen Schwester, mit Maria aus Bethanien. Ja. Und dann geht er zum Grab. Und dann lesen wir Folgendes in der Geschichte von Lazarus, Johannes 11. Jesus kommt ans Grab von Lazarus und da gibt es viele, viele Parallelen zu seinem Begräbnis später. Auch bei Lazarus ist ein großer, schwerer Stein vor die Öffnung gerollt und Jesus sagt, schaff den Stein weg. Ich sage, hey, was willst du denn da? Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist doch schon 4 Tage tot, der verwest dort in dieser Höhle. Jesus sagt, schaff den Stein weg. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete Jesus ihr, du wirst die Macht und Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete: Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut: Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren mit Grabtüchern umwickelt. Auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Nehmt ihm die Tücher ab, forderte Jesus die Leute auf, und lasst ihn gehen. In der Geschichte von Lazarus, bei der Auferweckung eines jungen Mannes an anderer Stelle und vor allen Dingen durch sein eigenes Leben, bewies Jesus, dass er auch heute noch, damals, genauso wie heute, Sieger über den Tod ist. Und weißt du, was ich an Jesus so liebe? Er sagt nicht: Ich bin die Auferstehung und das Leben und es gehört nur mir. Das behalte ich für mich. Ich habe das gemacht, um ein bisschen anzugeben, was ich drauf habe. Und ihr kleinen Männchen, das könnt ihr nicht. Denn weißt du, auch ein Lazarus ist eines Tages eines Todes gestorben. Uns wird nicht berichtet, auf welche Weise, aber er starb wieder. Auch dieser junge Mann, den Jesus an anderer Stelle zum Leben auferweckte, starb irgendwann. Aber Jesus nicht. Jesus, und das feiern wir auch ganz bald, wurde zum Himmel aufgenommen und er lebt ewig. Und er sagte nicht: Das behalte ich nur für mich. Sondern er tat das alles, und seine Liebe, und die Liebe war die Motivation für diesen Leidensweg, den er ging. Er ging ans Kreuz, weil er uns so sehr liebte. Weil er uns dieses Angebot der Rettung und der Befreiung von unserer Schuld machen möchte, auch heute Morgen. Er streckt seine Hände aus und sagt: Mein liebes Kind, komm zurück zu mir. Ich will dir Auferstehung geben. Ich will dir Leben geben. Du kannst es nur in mir finden. Und vielleicht beschreibt die Geschichte von Lazarus auch dein geistliches Leben. Dass du anerkennst: Ja, da ist kein Leben, da ist eigentlich Tod. Aber heute Morgen sagt Jesus vielleicht auch zu dir, er nennt deinen Namen und sagt: Komm heraus. Komm heraus. Willst du Auferstehung und Leben haben? Schon jetzt ein Leben bekommen, das in Ewigkeit dir geschenkt sein wird? Nimm es an. Komm heraus. Er ruft auch uns heraus aus dem Grab unserer Schuld und unserer Sünde. Die Frage ist: Wollen wir seiner Stimme gehorchen? Wollen wir sie hören? Jesus kam in diese Welt, um den Tod zu besiegen. Und er tat es. Und er möchte es auch uns schenken. Und die Bibel sagt: Glaube ist der Schlüssel, der diese Tür aufschließt. Glaube ist der Schlüssel, der die Tür öffnet, sodass man aus seinem Grab der Verlorenheit heraustreten kann. Und diesen Schlüssel bekommst du auch geschenkt. Du kannst ihn dir nicht erarbeiten. Du kannst auch nicht zum Globus gehen und sagen: Hier, den Schlüssel hätte ich gerne. Kein gutes Werk, kein Geld der Welt, nichts, was du je tun und leisten könntest, wird dir diesen Schlüssel geben. Aber wenn du glauben möchtest, glauben kannst, dann kriegst du diesen Schlüssel geschenkt und damit auch Leben, Auferstehung, die Vergebung deiner Schuld. Du darfst wissen: Ich bin Kind Gottes, von ihm geliebt, von ihm angenommen. Glaube. Meine Einladung heute Morgen ist folgende: Lasse doch dieses Ostern dein ganz persönliches Ostern neu werden, indem du dich von Jesus Christus, dem auferstandenen Herrn, retten lässt. Ich möchte uns einen Moment geben, in dem wir reagieren können, wenn du das möchtest. Ich glaube, es ist gut, wenn wir auch im Rahmen eines Gottesdienstes ein wenig Zeit für Besinnung bekommen, nach all dem Gehörten. Und darf ich uns einladen, dass wir uns diese Zeit jetzt nehmen und dafür gemeinsam mal unsere Augen schließen. Vielleicht hilft es dir einfach, dich zu konzentrieren. Spielt gar keine Rolle, was jetzt vorne geschieht oder links oder rechts oder hinter dir. Weil dies ein Moment ist zwischen dir und Jesus. Wir alle stehen an so unterschiedlichen Stellen auf unserer geistlichen Reise mit Gott. Und vielleicht spürst du, dass du dich jetzt so geistlich gesprochen in einem dunklen, finsteren Grab wiederfindest. Vielleicht hast du dieses Grab noch nie verlassen. Vielleicht bist du aber auch in dieses Grab wieder zurückgekehrt. Egal wie, Jesus sagt heute deinen Namen und sagt, komm heraus. Willst du das tun? Dann ist der Weg Glaube. Ich möchte uns einen Moment geben, in dem auch ich nichts sagen werde, sondern du darfst mit deinen Worten einfach Gott sagen, was in deinem Herzen ist. Ich lade dich ein, sprich mit ihm jetzt. Wenn du heute Morgen für dich entschieden hast, ich brauche auch so einen Lazarus-Moment in meinem Leben. Und ich will, dass Jesus Christus der Herr und Retter meines Lebens wird. Dass es auch für mich Realität wird, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Dann lade ich dich ein, an dem Platz, wo du sitzt, gib mir doch einfach mal kurz ein Handzeichen. Melde dich einfach kurz. Du musst nichts weiter tun, ich will von hier vorne aber für dich beten, damit ich weiß, für wen ich beten kann heute Morgen. Dankeschön. Dankeschön. Danke. Das ist ein äußeres Zeichen für die Entscheidung, die wir in unserem Innern getroffen haben. Und noch viel wichtiger als dass ich eure Hand sehe, weiß ich, unser Vater im Himmel hat sie gesehen. Ich will euch segnen. Ja, Herr Jesus, es ist wahr und wir haben es erfahren und erlebt. Du bist die Auferstehung und das Leben. Und du gebietest es auch uns an, heute Morgen neu. Egal ob zum ersten Mal oder zum wiederholten Mal. Herr, wir wollen bekennen, wir glauben an dich, wir lieben dich, wir folgen dir nach mit unserem ganzen Leben. Es gibt nichts, was uns mehr erfüllt als du. Nicht die Dinge dieser Welt, kein Geld, keine Beziehung, nicht der Rausch, nichts, was die Welt bietet, kann das ersetzen, was du uns gibst. Und Herr, ich bete heute Morgen für jede Person, die eine Entscheidung getroffen hat in ihrem Herzen, dass diese Entscheidung auch fest bleibt. Und dass du wirklich hineinkommst in jedes einzelne Leben mit deiner Auferstehungskraft. Dass Altes vorbeigeht und seine Macht verliert und du der Herr und Retter eines jeden Einzelnen wirst. Dir folgen wir nach, dich lieben wir, Herr, und dich beten wir an. Danke für deine Rettung auch heute Morgen. Jesus, wir ehren dich. Amen.